ARD.
Hast du eigentlich irgend so ein Ritual, bevor du in die Sendung gehst? Sowas wie Fußballer, die sich erst den linken Schuh zubinden oder Glückscent in Schienbeinschoner oder so?
Ich habe früher lange Zeit als Warmmachübung, als ich noch mehr kommentiert habe als zu moderieren, habe ich Scatman John gesungen. Also dieses 90er Jahre Skibbidibbidibbidibbidibbidibbidibbidibbo.
Jetzt weiß ich.
Ja, gut, dass ich kein Musiker geworden bin. Das habe ich gemacht, um irgendwie die Zunge zu lockern oder mich zu lockern, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich aber, als ich dann mehr moderiert habe, damit aufgehört, weil ich mir dachte, dann hören jetzt so, also jetzt nicht, vielleicht nicht das komplette Stadion, aber zumindest die Regie im Übertragungswagen zu und habe mir gedacht, ich glaube, die werden nicht Fan von mir, wenn ich das weitermache.
Vielleicht werden sie es ja doch geworden.
Ja, shit. Vielleicht versuche ich es mal wieder. Ja.
Ihr werdet merken, es ist weder Tobi noch Anne bei mir, sondern Kollege Alex Schlüter ist mal wieder vorbeigekommen und er kommt gerade frisch aus der Sonntagssportschau hierüber zu uns ins Bundesliga-Update. Und das ist jetzt dann quasi der dritte Aufschlag für dich. Du hast ja schon die 19 Uhr Sportschau moderiert, du hast die 21:45 Sportschau in den dritten Programmen moderiert und dann musst du dich jetzt wieder warm machen.
Ja, es ist eine Rampe, sagen wir in den Medien. Ne? Also bis hin zu diesem Bundesliga-Update. Schönen guten Abend. Ich freue mich. Ich habe übrigens sogar noch die Schminke drauf, von drüben aus dem Studio. Ich habe mir gedacht, für dich lasse ich sie drauf.
Tobi, kleiner Wink mit dem Zaunfall fürs nächste Mal. Leute, und noch ein Grund, wir sind auch ein Videopodcast, das Bundesliga-Update kann man auch schauen. Vielleicht wollt ihr euch Alex geschminkt dann noch anschauen und jetzt legen wir los mit der Nachbesprechung des 6. Spieltags. Wobei ja Länderspielpause ist, ne? Also es gibt natürlich viele Sachen nachzubesprechen, aber vielleicht ist ja auch ganz geil, das ist ja dann immer so ein Break, so eine Länderspielpause, mal zu schauen, was so nach diesen 6 Spieltagen so übrig bleibt. Und ich habe mir gedacht, ich hau dir jetzt einfach ein paar wilde Thesen um die Ohren, mal wilder, mal weniger wild und wir gucken mal, ob wir da irgendwie auf einen Nenner kommen.
Ja. Das ist auch so ein Satz, den könnte man auch in Gladbach genauso sagen. 6 Spieltage rum, wir gucken mal, was übergeblieben ist.
Ja, das ist richtig. Ja, wobei ich hoffe, hier bleibt mehr über als in Gladbach nach dieser Folge.
Aber nee, klingt gut, können wir machen.
Ja, okay. Ja. Wollen wir direkt mit These 1 reinstarten, weil damit können wir dann, glaube ich, auch direkt den Move rüber zum ersten Spiel hinkriegen.
Bitte.
Also erste These ist, Vincent Kompany ist der beste Bayern-Trainer seit Pep Guardiola.
Dazu müsste ich natürlich im Schnelldurchlauf erstmal durchgehen, wer da noch so war, aber da ich extrem angetan bin von dem, was die Bayern in dieser Saison noch jung, aber dann dem doch ein bisschen gespielten Saison bislang getan haben, will ich dem alleine als Impuls erstmal komplett zustimmen. Ich finde, und ich muss auch sagen, ich bin selber überrascht, ich finde das enorm, was er mit der Mannschaft, die ja nicht groß verändert ist, jetzt gerade nochmal für einen Schritt gemacht hat. Ja. Sorry, Hansi Flick, sorry, Nico Kovac, ich überlege mal, was war denn noch? Thomas Tuchel, ja, Carlo Ancelotti wird es mir auch verzeihen als Stammhörer dieses Podcasts, aber für mich ist Kompany die 1.
Ja, okay, das war jetzt einfacher, als ich dachte. Also habe ich gedacht, du kommst jetzt hier, ja, der Flick hat doch die Champions League gewonnen, aber...
Ja, natürlich könnte man immer Hansi Flick sagen, aber vielleicht tue ich Hansi Flick jetzt ein bisschen Unrecht, weil er natürlich auch besonderen Fußball gespielt hat. Aber ich bin im Moment gerade so angetan von dem, was Kompany da macht mit der Mannschaft. Also hier sage ich jetzt zum ersten Mal, die Bayern werden eine Rekordsaison spielen. Und ich glaube vor allen Dingen mit dem höchsten Vorsprung Meister werden. Macht das nicht Lust auf die weiteren Spieltage nach der Länderspielpause?
Nein, allen Bayern-Fans schon.
Ja, das stimmt.
Ja, aber allen anderen möglicherweise nicht. Ich finde, man kann halt, ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht, wir haben das auch diskutiert in unseren Vorbereitungsrunden. Und ich finde, man kann immer argumentieren mit dem unter Hansi Flick ja doch irgendwie noch ein bisschen ausgewogener und breiter aufgestellten Bayern-Kader, den er zur Verfügung hatte. Ne? Also du hattest noch Thiago da in der Mannschaft, du hattest David Alaba noch in der Mannschaft, Coutinho saß beim Champions-League-Sieg noch auf der Bank, so und jetzt, also ich finde, es ist gerade deswegen bemerkenswert, weil wir uns ja alle einig waren, die erste Elf der Bayern ist absolute Spitzenklasse, geht nicht besser, aber sobald du dann anfangen musst zu rotieren, wird es dann irgendwie kompliziert. So.
Ja, also es ist natürlich sowieso kein leichter Vergleich, aber da habe ich natürlich bei deinen Thesen mit gerechnet, weil die Saison natürlich erst zu Ende gespielt werden muss und mit einem Champions-League-Titel, mit dem Triple kann logischerweise die Bayern-Mannschaft aktuell nicht mithalten. Und ich spreche ja wirklich auch nur von dem, was die Bayern da jetzt tun. In der vergangenen Saison fand ich das alles schon sehr, sehr ordentlich, aber da hat es bekanntermaßen in der Champions League und im DFB-Pokal für nicht ganz so viel gereicht. Ich ich sage jetzt auch nicht, dass sie zu 100% Champions-League-Sieger werden, wer würde das schon sagen, aber ich bin einfach extrem angetan von der Art und Weise, wie er diese Mannschaft nochmal weiterentwickelt hat, von dem, was da an Abläufen da ist. Ich habe, lass es mich zumindest ein bisschen umformulieren, ich habe selbst unter Hansi Flick nicht solche Automatismen gesehen in einer Bayern-Mannschaft.
Ja, finde ich, ist total schlüssig. Ich finde, man hat das jetzt auch gegen die Eintracht wieder gesehen, ne? Also erstmal dieses Tor nach 15 Sekunden, das fällt ja auch nicht umsonst so. Das haben die sich ja komplett so überlegt. Frankfurt ist irgendwie nicht auf dem Platz. Also verteidigt das auch wirklich schlecht und trotzdem spielt Bayern es dann auch einfach eiskalt zu Ende nach 15 Sekunden. Und ehrlicherweise, ich hatte das Gefühl, okay, das Ding ist jetzt eigentlich erledigt.
Ja. Und klar gab es nochmal diese Situation, dass Frankfurt zum Ausgleich kommt, das Ding zurückgenommen wird mit dem geahndeten Handspiel, aber also selbst Dino Topmüller hat ja sehr klar gesagt, nee, das ist ein anderes Level. Und ich finde wirklich, dass das Level ist nicht nur eins über den anderen im Moment, sondern eher 2-3. Man muss ja mal überlegen, dass sie mit Leipzig als ersten Gegner schon ein verhältnismäßig starken Auftaktgegner hatten. Da haben dann danach alle eher gelächelt über auch die Ambitionen von RB Leipzig oder die Schlüters, die gesagt haben, Leipzig wird Zweiter. Jetzt haben sie Frankfurt gehabt. Das heißt also, sie haben auch schon echt dicke Bretter gehabt. Mhm. Und trotzdem sind diese Partien so klar. Und das war jetzt in dem Spiel am Samstagabend genauso.
Ja, wobei, du hast ja diese Szene angesprochen. Litzdoan bekommt den Ball an die Hand bei der Vorlage für Bahoyas eigentlichen vermeintlichen Ausgleich.
Mhm. Wie findest du die Situation? Also einmal so aus, wie wurde das Regelwerk interpretiert und wie findest du das Regelwerk in solchen Fällen?
Ich finde, an der Stelle ist das Regelwerk tatsächlich inhaltlich sogar recht schlüssig. Ich bin da auch bei der Begründung des Schiedsrichters nachher, der ja sagt, eigentlich verändert der Ball seine komplette Richtung und es macht, oder diese Richtungsänderung macht es Litzdoan schwerer, in der Aktion zu bleiben, weil er wahrscheinlich eher den Körper ein bisschen vom Tor wegdrehen muss. Und dann wird möglicherweise Conny Leimer seinen Körper dazwischen schieben können, leichter als das jetzt passiert. So, das heißt also, an der Stelle hat Doan klaren Vorteil durch das Handspiel, ist für mich auf jeden Fall an der Stelle eine schlüssige Entscheidung.
Ja, also finde ich in dem Fall auch richtig, es gibt ja, nee, wie hat sich denn da die Regel mittlerweile weiterentwickelt? Nicht mehr die Regel, dass wenn du ein Tor vorbereitest, so wie er das dann getan hat und mit der Hand am Ball warst, so oder so, ob Absicht oder nicht, ein Tor aberkannt werden muss. Das war ja mal so, das ist jetzt nur noch beim direkten Torabschluss so. Das finde ich schon mal sehr gut, dass das nicht mehr der Fall ist, denn es gibt eben auch Handberührungen, die nicht zu ahnden sind und da finde ich vom Regelwerk auch schlüssig, dass man sagt, naja, wenn das dann passiert und es ist unabsichtlich und man hat sich keinen Vorteil verschafft mit all dem, was da eben regeltechnisch dazugehört, dann soll das nicht aberkannt werden. In dem Fall finde ich es aber auch richtig. Ja.
Ja, aber ich komme trotzdem über diese Szene zu meinem einzigen echten Kritikpunkt an den Bayern und das ist die Besetzung der Außenverteidigung. Verteidigerposition, wo ich immer noch sage, also ich finde super, dass Vincent Kompany so pragmatisch ist und zu sagen, okay, für mein Spiel brauche ich eigentlich gar keinen Außenverteidiger, ich brauche eher mehr Zentrumspieler, dann kann ich auch den Leimer dahin stellen, der ja zufällig auch mal Außenverteidiger war, so, aber eigentlich ja eher ein zentraler Spieler ist.
Mhm. Und wenn dann noch häufiger rechts als Linksverteidiger, was er jetzt spielt.
Ja, genau, das ist alles, das finde ich, ist alles irgendwie so gebastelt. So, und selbst wenn dann da, keine Ahnung, Guerrero spielt, dann fehlt dir möglicherweise gegen so Mannschaften wie die Eintracht, die ja wirklich ein starkes Flügelspiel haben in der Offensive, fehlt dir möglicherweise Tempo. Und das könnte eine Schwachstelle sein, wo ich vielleicht zu meiner zweiten These kommen könnte.
Dann grätsch dir jetzt nicht dazwischen und sage, irgendwann kommt ja noch der schnellste Bayern-Spieler als Außenverteidiger zurück von seiner Verletzung.
Das ist vollkommen richtig, ja, das stimmt, aber der ist jetzt gerade halt nicht da.
Stimmt.
Es ist natürlich diese Verletzungsproblematik bei den Bayern, die ja auch latent ist, auch in der vergangenen Saison, weil die spielt natürlich schon auch irgendwie eine Rolle bei dieser ganzen Debatte über, ist der Kader jetzt eigentlich ausgewogen zusammengestellt oder nicht oder zusammengebastelt, das ist natürlich schon so, klar. So, also du kannst ja nicht jetzt, also Werder hat jetzt ja auch 28 Außenverteidiger, weil die halt alle nachkaufen mussten, damit sie irgendwie in die Saison gehen können. Ne? Also das ist ja bei den Bayern, das haben sie halt nicht gemacht.
Ja, ich finde, also wenn ich jetzt doch noch einmal nachschieben darf, ich finde, dass Conny Leimer eigentlich, also neben den Canes und Gnabrys dieser Bayern-Welt, das beste Beispiel dafür ist, was da gerade eben funktioniert. Er muss den da hinstellen, weil es eben gerade Verletzungssorgen gibt beim FC Bayern. Das gab es in den vergangenen Jahren dann auch schon sehr viel negativer. Jetzt kann er sagen, Conny, der immer gut gelaunte, Conny, du musst jetzt übrigens mal Linksverteidiger spielen. Ich weiß, es ist ein bisschen doof, aber die gute gute Nachricht, ist gar nicht richtig Linksverteidiger, weil in meinem System ist das so fluide und er spielt ja häufig eher so auf der linken Zehnerposition, wenn sie den Ball haben. Also Linksverteidiger schreiben wir jetzt auch nur für die ARD und Sky und The Zone dann da in die Ausstellung rein, aber eigentlich ist ganz anders.
Ja, ja, das, keine ist, Sorgen. Ja, das ist geil. Und das, da bin ich dann komplett deiner Meinung. Deswegen komme ich auch zu dieser These, dass es dieser Pragmatismus, den du eigentlich als Bayern-Trainer vielleicht gar nicht so sehr gewohnt bist, ne? Also gehen wir mal zurück zu Guardiola. Der hat sich ja die beste Mannschaft aller Zeiten da zusammengekauft, mehr oder weniger, für die Bayern, für Bayern-Verhältnisse. Und Vincent Kompany nimmt es einfach so an, wie es ist. Und macht immer, macht aber wirklich das Beste draus.
Ja, macht einen Conny Leimer zu einem Spieler, der so auch noch nicht gesehen wurde beim FC Bayern. Macht aus Serge Gnabry gerade wieder was ganz Besonderes. Ja. Also es ist schon beeindruckend. So. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass ich das sehr beeindruckend finde.
Ja, ist okay. Aber der Spin rüber zur nächsten These wird jetzt doch ein bisschen kompliziert. Denn die ist, Dortmund und Leipzig haben trotz des Rückstands auf die Bayern noch Titelchancen.
Gut, dass du das Wort Bayernjäger nicht in den Mund genommen hast. Das hätte ich dir aus dem Mund gegrätscht. Nein, tut mir leid, aber nein. Ich glaube sogar, dass der Zug schon an diesem Spieltag abgefahren ist. Dass dieses
Unentschieden.
Ja, und selbst wenn er nicht abgefahren wäre, dann würde er im Bahnhof warten und sagen, wann können wir denn endlich Richtung Marienplatz los? Also es ist in diesem Jahr wirklich richtig, richtig klar. Und das hat einmal damit zu tun, dass die Bayern ganz besonderen Fußball spielen. Ist, glaube ich, deutlich geworden. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass leider ganz viele Vereine dahinter eher schwächer geworden sind. Ausnahme Dortmund, würde ich sagen. Vielleicht sogar auch Ausnahme Leipzig, da bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher. Deswegen, ich bin voll bei dir, dass das, wenn dann die beiden Vereine wären. Aber sie sind es nicht.
Aber die Stabilität des BVB, die natürlich am Ende auch irgendwie mit zu diesem, also die Stabilität von beiden Mannschaften, muss man sagen. Leipzig hat ja auch nach dem 0-6 im Auftakt, haben die sich ja richtig gerade gemacht. Und ich finde, Ole Werner hat aus der Mannschaft eine Mannschaft gemacht, was sie vorher halt nicht waren. Und das spricht jetzt auch für sie.
Ja.
Und diese Stabilität auf beiden Seiten, die im Fokus steht, führt ja am Ende auch zu dem Spiel, was wir am Wochenende gesehen haben.
Ja,
und das kann aber ja auch dann in so einem Spiel gegen die Bayern in einem Spiel mal ein Faktor sein. Und dann ist Dortmund aber mal wieder dran.
Ist gar nicht mehr so lange hin, ne? Wann ist
direkt nach der Länderspielpause.
Nach der Länderspielpause,
ja, direkt
danach. Ne? Ja, das kann ein Faktor sein. Ich kann mir im Moment aber einfach nicht vorstellen, dass die Bayern überhaupt so viel Möglichkeit für positives Denken lassen. Ich meine, das, was bei Frankfurt jetzt passiert, ist es natürlich gegen die Bayern, das ging gegen doof, aber gegen die Bayern, das Worst-Case-Szenario, da sagst du dir, Hauptsache lange genug sicher stehen und dann, wie viel waren es, 15 Sekunden?
15 Sekunden, ja. 15
Sekunden später sagst du, okay, wir machen einen anderen Plan.
Ja.
Also das ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann gegen die Bayern, vor allem gegen die Bayern. Aber selbst wenn Dortmund länger hinten dicht hält, dann glaube ich nicht, dass sie in der Lage sind, die Mannschaft, die die Bayern da im Moment gerade vor allen Dingen offensiv auf den Platz bringen, irgendwie bändigen können. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber so weit ist Dortmund dann definitiv noch nicht. Wenn man überlegt, wo sie herkommen, was sie jetzt gerade für eine Serie haben, ist ja krass. Niko Kovac hat gesagt, er wäre natürlich gerne eigentlich weiter jetzt im Flow geblieben. Diese Länderspielpause, die gefällt ihm nicht so besonders, aber ich bin gespannt, ob das mit dem Flow dann tatsächlich auch nach der Länderspielpause immer noch ein Wort ist, das er verwendet.
Also du bist da skeptisch, was den BVB angeht?
Ich glaube einfach, dass sie im Moment auch der BVB, dass der BVB zwei Ligen unter dem ist, was die Bayern da machen.
Ja, also ich finde, dass das tatsächlich extrem beeindruckend, weil auch pragmatisch ist, was Niko Kovac macht, und er hat für mich jetzt schon mehr aus der Mannschaft rausgeholt, als ich vorher gedacht hätte.
Ja, da gehe ich voll mit. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die Dortmunder vielleicht ein Problem damit kriegen, dass sie zur Rückserie bzw. zur Saison-Halbzeit in der vergangenen Saison relativ klar erkannt haben, es muss sich was verändern. Damals noch Nuri Sahin-Trainer mit ganz anderem Ansatz. Mhm. Und ich habe eigentlich eher gedacht, es sieht so schlecht aus, dass auch klar ist, dass es einen Umbruch innerhalb der Mannschaft geben muss. Mhm. Und dann kommt Niko Kovac und erreicht mit der Mannschaft sogar noch die Champions League. Und das könnte ja auf dem Papier auch ein Problem sein, dass du dadurch Probleme kaschierst. Du schaffst es noch, in die Champions League zu kommen. Andere können das Tempo nicht halten, Freiburg zum Beispiel. Aber am Ende hast du eigentlich ja die Probleme noch genau so. Nur, dass du jetzt halt in der Champions League spielst und dann kannst du doch irgendwie zumindest so einen dünnen Haken hinter die Saison machen und musst nicht totunglücklich sein. Das, was jetzt passiert ist, habe ich so nicht kommen sehen. Also da habe ich mich definitiv getäuscht, dass er es hinbekommt mit dieser Mannschaft, die sich dann eben doch nicht groß verändert hat. Ja, ein bisschen, aber doch nicht groß, wenn man überlegt, dass Bellingham ja eigentlich auch noch kein Faktor ist, nee. Also zumindest solange sein Vater nicht die Mannschaft aufstellt. Da ist schon wirklich viel, viel Gutes passiert. Er kriegt Adeyemi gerade komplett in die Spur. Er macht vieles, vieles Gutes. Du hast die Kompaktheit angesprochen. Habe ich so nicht gesehen, ist nur halt trotzdem nochmal unter dem, was die Bayern aufbieten.
Aber noch zwei Argumente. Wenn du die Bayern schlagen willst, brauchst du hohe Intensität, gute Struktur und viel Tempo in der letzten Reihe. Ja. Und alles drei sehe ich auf jeden Fall beim BVB. Und auch wenn Adeyemi und Bayer ja eher eingerückt spielen und nicht die Flügelstürmer sind, die die Eintracht jetzt hat, sind das schon meiner Meinung nach Faktoren, die in so einem Spiel nach der Länderspielpause dann den, also
möglich, ja, aber was hast du gesagt? Intensität, ja. Also klare Struktur und Tempo
in der letzten Reihe.
Ist natürlich auch genau das, was du über Frankfurt vor dem letzten Spieltag gesagt hättest, oder nicht?
Ehrlicherweise bin ich der Meinung, dass die Frankfurter in dieser Saison viel zu offen sind defensiv. Und dafür sprechen auch die vier Gegentore gegen Gladbach, die natürlich auch irgendwie mit Konzentration zu tun haben. Aber in der Champions League haben sie gegen Atletico auch 5 Stück gekriegt.
Hast du recht. Also klare Struktur ist, müssen wir streichen, ist gerade bei Frankfurt so viel Gutes da trotzdem auch schon passiert ist in dieser Saison, ist da im Moment das falsche Wort.
Also Dino Topmöller macht, glaube ich, das Richtige meiner Meinung nach und versucht, die Mannschaft spielerisch nach vorn zu bringen. Und das hat so lange gut funktioniert, bis Christensen ausgefallen ist. Mhm. Dann fehlt ein wichtiger Faktor und auf einmal geht dir so die Grundstabilität flöten. Und das ist natürlich dann, das hat wahrscheinlich auch was mit den Gegnern zu tun. Die ersten beiden Spieltage waren, glaube ich, Werder und Hoffenheim. Und das sind ja beides Teams, die jetzt auch dir als eher umschaltorientierte Mannschaft Räume geben und Platz geben und so. Und dann hat sich aber schon, finde ich, rauskristallisiert, nicht zuletzt auch gegen Union, haben sie 4 Stück gekriegt, dass das schon ein Thema ist. Und das hat der BVB nicht, also das Gegentor gegen Leipzig jetzt am Wochenende ist einfach ein individueller Fehler, meiner Meinung nach, von Code, der da irgendwie hinter Udraogo steht, obwohl er, also da merkt man, dass er jetzt eher Außenbahn, Schienenspieler ist und nicht Verteidiger zwingend. Ne?
Wobei das mit den individuellen Fehlern jetzt kein neuer Song ist, der da in Dortmund gespielt wird, Ende ist es kein strukturelles Thema.
Sehe ich an der Stelle, das haben wir in der vergangenen Saison, finde ich, haben wir das häufiger gesehen, so diese Gegentore nach Umschaltbewegungen und so.
Ja, das stimmt, da bin ich bei dir. Ja, das ist ja im Endeffekt auch das, was Niko Kovac, also Intensität, natürlich auch durch eine gewisse Athletik, die seine Teams dann ab einem gewissen Zeitpunkt haben. Er hatte jetzt halt auch mal eine komplette Vorbereitung, eigentlich immer irgendwie als Stempel drauf haben. Also Intensität und Struktur, das KISS-Prinzip. Also es ist dann eher bei all dem simplen Denken, das Kreative, was da vorne mit Adeyemi und Co. passiert, das überraschend ist, finde ich fast. Weil die Gefahr war für mich größer, dass es vielleicht sogar mehr Spiele wie jetzt gibt, in denen Dortmund okay defensiv steht, mit einem Fehler, okay, dann mal ein Gegentor kriegt, aber vorne zu wenig macht. Dass du das gegen Leipzig so spielst, ist, glaube ich, völlig okay. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Verantwortlichen dolle unzufrieden gewesen sind mit dem, was da passiert ist. Aber ich hätte eher erwartet, dass es auch in den Wochen davor passiert gegen schwächere Mannschaften.
Ja, und du hast natürlich jetzt auch die Champions League in den Knochen gehabt gegen Bilbao. Da hast du zwar klar auf dem Papier gewonnen, aber ich war im Stadion. Das war schon auch ein hartes Stück Arbeit am Ende, die Nummer.
Ja, was so, ich habe es tatsächlich nicht gesehen.
Nee, das Ding droht total zu kippen. So bis zur, eigentlich bis zum 3-1, das Tor hast du gesehen, da wird ja eigentlich Gyrassi angeschossen von Sabitzer. Bis zu dem Glückstor droht das Ding komplett dem BVB aus den Händen zu gleiten. Und dann kriegen sie es nach dem 3-1, kriegen sie es wieder in den Griff, weil Athletik dann auch zurückschraubt, so seine Intensität zurückschraubt ein bisschen. Aber da hat man schon gemerkt, okay, das ist jetzt hier vielleicht doch mehr Aufwand, als sie irgendwie geplant und wo sie auch Bock drauf gehabt hätten.
Das ist eines dieser Spiele, das man gesehen haben muss und nicht einfach nur das Ergebnis lesen darf, um zu wissen, wie es eigentlich gelaufen ist. Ich war mit meiner Familie, wir haben meiner Mutter zum Geburtstag einen Trip geschenkt. Ich war mit meiner Familie in Budapest und wir sind an einer Sportsbar, die gibt's da ganz gut, vorbeigegangen, beziehungsweise ich habe sogar 2 Schritte reingemacht und habe geguckt, ob ich meine Familie locken kann, weil da lief das Dortmund-Spiel. Aber diese Kneipe hat so sehr nach Bier gestunken und zwar nicht auf die gute Art und Weise, dass wir wieder raus sind. Ich habe das Spiel nicht gesehen.
Verstehe, schon. War schon etwas älter, das Bier.
Also ja, genau, dieser schlechte, der nicht so gute Biergeruch, der war es.
Ja. Ja, okay, verstehe.
Ansonsten tolle Kneipen in Budapest, aber die war es nicht.
Ja, tolle Stadt, auch die Stadt des Champions-League-Finals, da wollen sie alle hin und ich bleib dabei, der BVB gefällt mir viel besser als ich erwartet hätte. Da sind wir uns einig. Und ich will mir zumindest die Resthoffnung darauf, dass es eine Art Meisterrennen gibt, bewahren.
Das kann ich total verstehen. Ja.
Genau, Dortmund tatsächlich auch zum ersten Mal seit 7 Jahren keine Niederlage in den ersten 9 Pflichtspielen und da läuft es genauso, wie es bei Leipzig ja auch eigentlich weiterläuft. Sie haben jetzt zwar nicht zum 5. Mal in Folge gewonnen, aber sind immerhin zum 5. Mal in Folge in der Bundesliga ungeschlagen. Ja. Und die sind eigentlich auch auf Kurs.
So. Ja, und auch immer noch mit Leuten, die so viel Potenzial haben, die jung sind, die erstmal in die Liga reinfinden müssen. Diomande, der auch schon richtig schwache Spiele gemacht hat, aber jetzt dann doch auch wieder angesetzt hat, also gezeigt hat, was er theoretisch drauf hat. Also mehr als theoretisch, er hat es auf den Platz gebracht. Da sind ja einige Leute da, bei denen man noch gespannt gucken darf, wie wir eigentlich über die reden dürfen, wenn die Saison dann so bei Spieltag 30, 32, 34 angekommen ist.
Gespannt gucken wir auch auf den Verein, um den sich These 3 dreht. Augsburg wird trotz des Erfolgserlebnisses gegen Wolfsburg die ganze Saison gegen den Abstieg spielen.
Ich muss zugeben, ich hab Augsburg höher eingeschätzt, als sie das jetzt präsentiert haben. Und die Spiele, die vor Wolfsburg stattgefunden haben, die waren schon enttäuschend. Also da kann man jetzt auch nicht durch die Bank sagen, ist halt unglücklich gelaufen. Ich glaube schon, dass sie sich fangen werden. Ich glaube nicht mehr daran, dass sie eine total positive Überraschung sein könnten, was auch immer das dann für Augsburger Verhältnisse bedeuten würde. Ich glaube, ich habe irgendwann zu Saisonbeginn sogar mal von einem möglichen Platz in der oberen Tabellenhälfte gesprochen, da glaube ich nicht mehr dran.
Gottes Willen.
Was stört mich mein Geschwätz von gestern? Ich glaube aber auch nicht, dass sie ganz unten drin sind. Da glaube ich, gibt es dann doch andere Vereine, die mehr Punkte liegen lassen, beziehungsweise einfach weniger von denen holen, wie es jetzt Augsburg gegen Wolfsburg gemacht hat zum Beispiel.
Ja, Abstiegskampf heißt ja nicht zwingend absteigen.
Ich überlege, wann bist du im Kampf, wenn du zitterst? Ja. Ich glaube, dass sie nur so bis zu Spieltag 28, 29 sehr viel in den Rückspiegel gucken.
So Union letzte Saison ungefähr.
Ja, müsste ich jetzt genau wissen.
Ja, die sind auch irgendwie, weiß ich auch nicht ganz genau, aber die sind auch so am 28. oder 29., also relativ entspannt, gemessen am Saisonstart, sind die dann irgendwie eingelaufen. Aber das wäre natürlich dann trotzdem hinter den Erwartungen, die wir alle hatten. Und da frage ich mich.
Würde dann auch noch bedeuten, dass es einen Trainerwechsel gibt, oder? Wenn es so läuft wie bei Union.
Ja. Also ich finde das bisher nicht so überzeugend, dass ich das Gefühl habe, Sandro Wagner, und ich glaube, er selbst hat das Gefühl auch nicht, sonst, also er wirkte ja schon sehr, sehr angespannt jetzt bei dem Match gegen Wolfsburg, dass er sich da dauerhaft, also uneingeschränkt halten kann.
Ja, also er war definitiv angespannt, er hat sowieso eine gewisse Grundanspannung in diesem Job, wie in all dem, wo ich ihn bislang kennengelernt habe, aber ich glaube, dass er schon sehr, sehr viel, verhältnismäßig sehr viel Pufferzone hat im Vergleich zu anderen Trainern. Weil Augsburg, wenn man halt überlegt, wie sehr sie da auch in Vorleistung gegangen sind, um Sandro Wagner zu holen, um diesen Schritt zu gehen, schon sehr weit zurückrudern müsste, um Sandro Wagner zu entlassen. Das heißt also
ja, das ist richtig.
Also
sie sind eigentlich all in gegangen, ne? Also sie haben den erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre rausgeschmissen, um Sandro Wagner zu holen.
Ja, also ich glaube, da muss schon viel passieren, um Sandro Wagner. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Ich sage, wie gesagt, nicht mehr, dass es zwingend so sein muss, dass wir sie in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr von seiner Euphorie anstecken lassen. Aber trotzdem glaube ich auch nicht daran, dass die weit unten ist. Du siehst es skeptischer, oder?
Ich bin immer noch, ich weiß noch nicht so ganz genau, wo er hin will. So, weil Augsburg ist halt irgendwie Augsburg und die Spielertransfers vor der Saison haben mich jetzt auch nicht so überzeugt, dass man da komplett andere Dinge machen kann. Und dann hast du in der ersten Folge bei uns auch gesagt, so erwartet eigentlich gar nicht so viel von Sandro, sondern der ist eigentlich total pragmatisch. Da ich dachte, ja, okay, und das ist ja eigentlich seine Herangehensweise, also ein paar Dinge punktuell angepasst. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen offensiver, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, das hat vorne und hinten komplett Hand und Fuß, sondern sie sind meiner Meinung nach viel zu offen. Also jetzt auch gegen Wolfsburg haben sie, glaube ich, den gleichen XG-Wert gegen sich zugelassen, wie sie selbst hatten.
Ja, also mit dem Sieg muss man vorsichtig umgehen aus Augsburger Sicht.
Ja, und so war es bei dem Sieg in Freiburg auch, dem ersten Sieg in dieser Saison, den sie geholt haben. Und also was natürlich für sie spricht, ist diese Effizienz. Ne? Die machen aus 1,8 XG, glaube ich, 3 Tore jetzt bei dem Spiel. Und
spricht das für eine Mannschaft? Weil das frage ich mich häufig. Wir könnten ja jetzt auch andersrum schlaumeiern und sagen, naja, vielleicht sind die auch gerade ein bisschen höher platziert als
ja, total.
Da, wo sie eigentlich hingehören.
Ja. Ne? Also spricht für die individuelle Qualität der Spieler. So.
Genau, das wäre ja andersrum argumentiert, dass man sagt, boah, die wissen einfach, wie man aus wenig Chancen Tore macht, das spricht für die Qualität, aber es gab, glaube ich, auch schon genügend Fälle, in denen man früh hätte absehen können, die sind alleine gerade, was die XG-Vergleiche angeht, vielleicht ein bisschen höher platziert als da, wo sie eigentlich hingehören.
Ja. Und das ist auch was, wo ich so meine Skepsis so ein bisschen rausziehe. Bei allem, was man dann irgendwie erkennen kann, dass er irgendwie höher pressen will, das finde ich, das hat jetzt gegen Wolfsburg auch echt gut funktioniert so. Und das, also zum Beispiel Matsima, der zweite Treffer ist natürlich überragend, wie er den nach vorne verteidigend den Ball gewinnt und dann wie ein Halbraumstürmer quasi durchläuft als Innenverteidiger. Das ist natürlich mega und du musst auch einen Trainer haben, der dir das zugesteht. So, das ist schon richtig geil.
Das war fantastisch und das sage ich nicht nur, weil ich in meinem Managerspiel habe, aber die Noten.
Dann sagt sich's aber leicht.
Schon gemacht. Es geht lockerer. Von der Zunge weg. Übrigens, wenn ich das mit den X-Codes gerade gesagt habe, wenn ich nicht falsch liege, ich glaube, zumindest vor dem Spieltag irgendwie meldet sich gerade was in meinem kleinen Hirn. Vor dem Spieltag hatten aber auch die Gegner die höchste Effizienz vom Tor gegen Augsburg.
Ja, genau. Ne?
Das heißt, wäre dann auch zu sagen, die standen vielleicht eh ein bisschen zu gut da. Ja. Ne, die Gegner haben eben gegen Augsburg auch besonders gut abgeschlossen. Kann man auch wieder in unterschiedliche Richtungen interpretieren. Aber
so ist das mit der Statistik.
Das wollte ich zumindest als Ex- Statistikmitarbeiter mal hier los, noch da lassen.
Ja, die meisten Statistiken sind ja noch windiger als meine Thesen, also von daher. Mert Kömür, muss man sagen, auch ein Pro-Argument definitiv für Sandro Wagner, dass er ihm so vertraut und er zahlt es zurück, hat jetzt auch schon wieder ein Tor selbst gemacht, eins vorbereitet. Also das ist natürlich schon auch mit Banks, der aus der Jugend kommt und so, das ist natürlich schon auch irgendwie mutig und so, aber ich bin noch nicht zu 100% da, dass ich sage, jo, das wird auf jeden Fall funktionieren.
Ja, nee, so wird mich auch nicht, ja.
Okay, dann gehen wir mal zur These 4. Da geht es um zwei Vereine. Bei einem funktioniert es gerade richtig gut, beim anderen eher weniger. Aber die These richtet sich auch direkt oder handelt von zwei Spielern. Ilias Ansar und Said Elmala. Einer von den beiden oder beide fahren mit zur Weltmeisterschaft.
Oh, finde ich gut. Ich glaube, einer... Ich finde die Story gut, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also wahrscheinlich hat man hier in Köln schon drüber nachgedacht, wahrscheinlich auch.
Da ist schon, der ist halt Weltfußballer.
Es gibt schon Trikots von ihm zu kaufen.
Genau, Nationaltrikots.
Wobei ich es ihm sogar noch ein bisschen eher zutraue. Ich muss sagen, so langsam, vielleicht bin ich dank der Sportschau in letzter Zeit zu häufig in Köln gewesen und leichter ansteckbar, aber so langsam kriegt mich das Virus.
Also man muss ja sagen, dieser Spieltag hat jetzt Ilias Ansar nicht unbedingt nach vorn gespült. Ja, das liegt aber natürlich auch an der Performance seiner Mannschaft, die in Leverkusen 2-0 verloren hat. Mhm. Wobei man da auch
sagt... Er hat auf der Bank gesessen, habe ich richtig.
Er hat auf der Bank gesessen, aber er hat ich finde, diese Chance ist so geil, weil er wird eingewechselt in der 64. oder so, das ist ganz kurz danach, 3 Minuten oder so, hat er so eine Chance, die, finde ich, für ihn steht. Hat irgendwie zwei Gegenspieler, ich glaube Tapsoba und weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind es zwei Leverkusener, die seine Gegenspieler sind und der kriegt einfach eine hohe Flanke von der linken Seite, Union-Style, und der löst sich so ganz knapp nach hinten und nimmt den dann aus dem Sprung Volley. Also macht quasi einen kleinen Step nach hinten und in diesem Sprung schießt er aufs Tor und der geht nur ganz knapp drüber. Und diese Zielstrebigkeit ist halt einfach auch was so, also zum einen ist es ja eine Position, wo es in Deutschland jetzt nicht unbedingt zu viele gibt, Stürmer, und vor allem auch diese Dynamik ist schon echt ultra.
Ich frage mich, wie lange er sich dieses Selbstverständnis bewahren kann, also im besten Fall über die komplette Karriere, und das meine ich ernst, wenn er einfach so ein, sind wir nicht mehr so gewohnt, so ein klassischer Abschlussstürmer ist, der sagt, nee, also was soll ich denn hier so machen, wenn der Ball hier schon im 16er ist, dann schieße ich ihn halt ins Tor.
Ja, genau.
Also warum nehmen denn andere den überhaupt noch an oder legen fair? Ja. Wenn du das hast, das gibt es ja einfach so viel seltener, weil diese Mittelstürmer, diese Neuner-Position so wenig ausgebildet wird, beziehungsweise es wurde leider so wenig Fokus darauf gerichtet, aber es kann natürlich auch da sein, dass er vielleicht jetzt gerade in einem Flow ist. Diese ersten Saisontore, die sind ja auch wunderschön, weil er den Ball halt jeweils perfekt trifft.
Ja.
Ich bin selber total gespannt, ich kann da ja neutral rangehen, ob der wirklich einer ist, bei dem man sagt, nee, der knipst einfach. Wenn der Ball da ist, dann knipst er einfach. Solche Stürmer fanden wir ja schon immer toll. Also Freddy Bobic war einer der Direktabnahmen, wo ich gerade hinter dir das Dortmunder Trikot sehe, in dem er auch gespielt hat. Aber auch schon logischerweise zu Stuttgarter Zeiten, der so Direktabnahmen hatte, wo andere noch dreimal den Ball irgendwie mitgeführt haben. Und gesagt, ich bin ja ein Schussweite, ich kann ja reinschießen. So, so habe ich als Spieler nie gedacht. Nee. So denkt ein Ansar, so wie früher auch ein Freddy Bobic gedacht hat, finde ich an sich super. Aber trotzdem... Ich kaufe mir jetzt noch nicht das DFB-Trikot von ihm, also zumindest noch nicht an der Nationalmannschaft.
In dem Spiel, wie gesagt, Ansa eigentlich ohne großen Effekt. Leverkusen macht das eigentlich total souverän. Hast du dieses das 1-0 gesehen von Poku, wo der Ball von Garcia, also erstmal der perfekte Ball von Garcia auf Vázquez, der zum ersten Mal ein Tor vorbereitet für Bayer Leverkusen, dann in den Rückraum, das kannst du halt nicht besser machen.
Ja, ja.
Also ist
ja,
schon
alte Leverkusen-Vibes, hätte ich das gesagt.
Ja. Bayer 04 ist so langsam echt auf Kurs, sind jetzt Fünfter schon, haben unter dem neuen Trainer noch nicht verloren, unter Kasper Juhlmann, und das sah jetzt schon wieder ein bisschen nach Leverkusen-Fußball aus zwischendurch. Ja. Und dann kommen wir noch zu dem anderen, der hat an diesem Wochenende total großen Impact gehabt, Said Elmala.
Unterschiedsspieler. Und ja. Also wie viele Vereine auf dem Niveau von Köln, also Champions League-Anwärter, nein, wie viele Vereine gibt es schon, bei denen so klar definierbare Unterschiedsspieler unterwegs sind? Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf den Hype-Train aufspringen, aber es ist schon toll, was der macht. Und klar, kann ich jetzt auch sagen, lass den Jungen in Ruhe sich entwickeln. Das haben wir bei Poldi auch nicht gesagt. Ja, guck mal, ich spreche schon Kölsch. Jetzt ist so. Der Poldi hat das auch mit Hype Train geschafft. Ja, aber es gab das Wort Hype Train noch nicht. Aber nein, ich find's tatsächlich beeindruckend. Es hat ein bisschen gedauert bei mir, wie gesagt. Aber jetzt muss ich schon sagen, bin ich sehr angetan von dem, was er so macht. Mit dieser Frechheit. Auch das passt ja irgendwie wirklich hierher. Mit dieser natürlich auch ganz besonderen Qualität, mit dieser besonderen Technik, mit Abschlussqualität. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass der die gerade alleine in die Champions League schießt, aber trotzdem siehst du gerade mehr als nur Ansätze, und das ist schon stark. Und hey, das ist das, was uns ja leider auch so ein bisschen abhanden gekommen ist, zum Beispiel Richtung Anfield Road abgewandert ist aus der Bundesliga. Also ich blicke jetzt aufs große Ganze. Wäre natürlich schon cool, wenn man da jemanden findet, und ich bin wirklich weit davon entfernt, Köln-Fan zu sein. Frag mich in 2 Jahren nochmal, wenn ich die Sportschau noch regelmäßiger gemacht habe. Aber ich finde das gerade total schön, dass es hier so eine Entwicklung bei so einem Spieler in so einem Verein gibt.
Also du bist gerade schon beim Flo-Wirtz-Vergleich.
Ich bin beim größtmöglichen Vergleich mit dem Fußballer des Jahres.
Ich sage, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde seine Dribbling-Skills, mich erinnert das immer, so wie der, das hat man jetzt am Wochenende auch gesehen, der ist ja im Dribbling gegen Wouter Borcher da und setzt sich dann irgendwie durch, und ich habe so das Gefühl, der startet, der Antritt ist dem eigentlich Laterne. So, der fängt einfach mal an zu dribbeln, und dann weiß der halt, ja okay, wenn er hier mir ein bisschen nahe kommt, dann kann ich das Tempo immer wieder anziehen. Das erinnert mich an Leo Messi. Weil sobald irgendwer kommt, dann einfach 2, 3 schnelle Schritte, zack, dann hat er so eine enge Ballführung, kommt an jedem vorbei, guter Abschluss, und das ist wirklich, also das ist wirklich außergewöhnlich. Ich finde, das sieht so aus wie so diese Leichtigkeit, weißt du, so dieses, ja komm, dann schüttel ich den Typen halt ab, mein Gott.
Nee, aber finde ich gut, dass du da nicht so klein bist und auf Florian Wirtz gehst, sondern dass du sagst,
man muss auch mal groß denken.
Übrigens kann sein, dass ich auf Florian Wirtz gekommen bin, weil mir tatsächlich, ich nenne den Namen jetzt nicht, vorhin jemand in der Redaktion gesagt hat, oh, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die das wie beim Wirtz machen, dass die Leverkusener den wegholen. Dann reicht es echt endgültig.
Ja, auch für kein Geld.
Ja.
Ja. Oh Gott, das ist ein sehr, 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 sehr wildes Thema
an der
Stelle.
Ja, ich trage es nur weiter. Ich bin nicht selber auf die Idee gekommen.
Ja, also der FC tatsächlich weiter auf Europapokalkurs, wie sie es hier vor der Saison schon erwartet haben, wie es typisch ist in Köln. Ja. Bei der TSG, da sind es ja vor allem die defensiven Probleme, die viertmeisten Gegentore. Deswegen ist der Saisonstart, obwohl ja vieles gut aussieht, dann doch irgendwie ein bisschen ernüchternd gewesen.
Kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Aber auch eine Mannschaft mit viel Umbruch.
Ist aber auch wieder so, wo du denkst, okay, ist halt Hoffenheim, die laufen dann irgendwie als Zwölfter ein oder so.
Wie lange ist graue Maus sexy, ne? Wenn du so dieses, naja, aber sicher nach oben, sicher nach unten. Also da hat sich ja schon ein bisschen was getan, mit einem Lemperle, mit schon auch noch, ich finde, noch klareren Spielideen, die übrigens, so habe ich das Gefühl, in Kramaric so langsam nicht mehr reinpasst, hat er jetzt auch auf der Bank gesessen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da gerade eben eine Wachablösung gibt. Nicht nur 1:1 Lemperle für ihn, sondern so grundsätzlich von der Spielausrichtung, dass das Spiel für einen Kramaric, er ist halt kein Messi, doch ein bisschen zu schnell ist mittlerweile, und der kann eben dann nicht nochmal einen Gang hochschalten. Aber insgesamt bei Hoffenheim, da bin ich tatsächlich auch noch nicht so schlau. Also Hoffenheim-Augsburg sind für mich schon so ein bisschen vergleichbar, dass ich überlege, da ist viel Neues. Ich verstehe ein paar Sachen im Positiven, ein paar Sachen verstehe ich noch nicht und weiß nicht, ob sie nur noch nicht da sind oder ob sie einfach nicht vorhanden sind.
Schauen wir mal, ob du bei den nächsten 3 Vereinen, die nächste These, die wird drei Vereine beinhalten, ob du bei denen tatsächlich schlauer bist. Die Last-Minute-Transfers am Deadline-Day retten Stuttgart, Hamburg und Werder jeweils die Saison.
Also müsste ich natürlich alle Transfers erstmal auf dem Schirm haben, also, aber du wirst mir helfen.
VfB jetzt, hat ja. El Khanous noch geholt und Guarani.
Ja, genau,
Werder das läuft gut. Gustavo Puertas, Boniface, Sugawara, Isaac Schmidt geholt, der HSV, Vucevic, Vieira und Lokonga.
Ja. Wäre jetzt zwar erstmal gesperrt, aber Lokonga sofort da. Beim HSV gehe ich das voll mit, bei Werder scheint es auch so zu sein. Also zwei Mannschaften aus dem hohen Norden, die früh genug mies waren, um dann noch was machen zu können. Das ist halt das ist eine ganz große Stärke. Aber ist ja wirklich so. Also der HSV hat ja ein verhältnismäßig leichtes Auftaktprogramm, die Bayern rausgenommen, aber ansonsten waren da viele Mannschaften von unten. Ne? Also erster Spieltag, da holen sie einen Unentschieden gegen wen? Gegen Borussia Mönchengladbach, ne? Die seitdem auch nicht wirklich viel mehr geholt haben. Und dann hast du Heidenheim jetzt zum Beispiel gehabt. Also das ist zwar dann schon nach dem Transferfenster Schluss gewesen, aber obwohl sie ein leichtes Auftaktprogramm hatten, haben sie halt zum Beispiel auch gegen Pauli im Stadtderby gut auf den Deckel bekommen. Und ich habe da tatsächlich auch gedacht, okay, das hat auf eine gewisse Art und Weise auch was Positives, weil deutlich genug wurde, und bei Bremen gilt ja genau das Gleiche, weil deutlich genug wurde, da ist noch verdammt viel Loch im Kader. Ja. Also beim HSV und bei Werder glaube ich tatsächlich, das tatsächlich auch. Bei Stuttgart würde ich da am ehesten wackeln, weil ich noch nicht sicher bin, wie viel Einfluss die beiden wirklich haben. Ist aber auch einfach insgesamt für mich die klar bessere Fußballmannschaft, also im Vergleich zu Bremen und Hamburg.
Also ich finde, beim VfB gehe ich mit dir. Buonanni ist an der Stelle, finde ich, eher so ein ergänzender Spieler, der natürlich viel Spielzeit bekommen wird, gerade solange Undaf noch verletzt ist. Aber ich bin bei El Khanous als absolutem Gamechanger, vor allem dann, wenn Thiago Thomas spielt, wie es jetzt auch war. Ne? Also die haben ja, Stuttgart hat sich ja total schwer getan gegen Heidenheim, am Ende 1-0 gewonnen, dank eines Tors von El Khanous, der aber nur dadurch, dass Thomas eingewechselt wird, so in seine Paraderolle kommt, zwischen den Linien agieren zu können, weil Thomas auch die Innenverteidigung mit beschäftigt, die vorher El Khanous komplett so, ja, eigentlich in Manndeckung genommen hat. Mhm. Und ich finde, an der Stelle hat man halt gesehen, dass dieses Element so aus dem Rückraum kommt, so total Demirovic zum einen hilft, weil er so ein bisschen aus dem Fokus gerät und dadurch dann der VfB einfach den Impact bekommen kann, den er sonst einfach auch in der vergangenen Saison oft nicht hat. Und deswegen finde ich El Khanous, auch weil er halt dreimal hintereinander jetzt das gleiche Tor geschossen hat, so irgendwie total überlegt, flach auf die lange Ecke, so das ist schon echt ein Gamechanger.
Ja, also ich habe das Spiel jetzt nicht 90 Minuten gesehen, weil ich eben nebenher... Ich musste leider senden, aber habe natürlich das Tor gesehen und habe auch gedacht, jo, das macht der schon richtig gut. Ja. Ich habe Stuttgart eigentlich viel zugetraut, aber ich habe Stuttgart auch deswegen viel zugetraut, weil ich daran glaube oder glaubte, dass die bereits Dagewesenen, die auch schon tolle Spiele abgeliefert haben, also unter Führig und Co., eher wieder einen Sprung nach vorne machen. Wenn es dann jetzt auf die Art und Weise passiert, dann werden sich die Stuttgarter auch freuen. Es würde ihnen egal sein, wer den Leistungssprung macht. Ja, also ich glaube, dass die Neuzugänge trotzdem für den HSV und Werder nochmal wichtiger waren, alleine schon, weil es da tatsächlich um die Existenz, nämlich Klassenerhalt geht. Aber trotzdem, ja, insgesamt muss man schon sagen, wenn man überlegt, dass das ja häufig so Panikkäufe sind, bei allen drei Vereinen, Chapeau, ohne dass ich jetzt exakt den Gehaltszettel kenne in Bremen und Hamburg vor allen Dingen, aber das muss man ja so auch erstmal hinkriegen.
Also zumindest an diesem Spieltag waren ja alle drei siegreich und vor allem der HSV mit dem höchsten Heimsieg seit 13 Jahren. Ist das richtig? Nee, das stimmt gar nicht, seit 12 Jahren. Die meisten Tore,
Heimtore in der 2013, ne?
Seit 6.10.2013.
Ja. Weiß ich natürlich auch, weil ich gesendet habe und mich darauf vorbereitet habe. Soll ich einmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern?
Du kommst hier hin, du bist vorbereitet.
Man überlegt sich ja in so einer Sportschau immer, wie moderiere ich, das habe ich ja in dem Fall für die dritten Programme gemacht, wie moderiere ich so einen Spielbericht an, wir reden über den HSV und ich hatte die Idee, wir reden mal darüber, dass es ja durchaus auch Veränderungen gegeben hat beim Hamburger Sportverein. Immer bekannt gewesen für die offensive, risikoreiche, aber eben auch attraktive Spielweise in der zweiten Liga mit einem Daniel Heuer-Fernandes, der sowas wie Libero gespielt hat. Und jetzt dann aber die Einsicht von vor allen Dingen Merlin Polzin, defensiver denkend, nicht mehr ganz so attraktiv, aber halt Bundesliga tauglich spielen, was dann trotz Systemumstellung nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt gab es dann auch irgendwie endlich das passende Resultat, 0-0 bei Union Berlin am vergangenen Spieltag. Und so haben wir sehr den Fokus in meiner Anmoderation auf die defensiv denkende Spielweise gelegt. Prompt schießen sie 4 Tore und damit doppelt so viele wie in der gesamten bisherigen Saison. Aber hey, manchmal läuft es halt so.
Du hast die Anmoderation aber trotzdem durchgezogen.
Ja, eine Mannschaft spielt ja immer nur so gut, wie ein Moderator sie macht, sage ich. Nee, offensichtlich gilt das nicht mehr.
Das ist auch ein guter Satz, den muss ich mir merken. Ja. Aber an der Stelle kann man ja auch einen Neuzugang auf jeden Fall hervorheben mit Luka Vucevic, der jetzt auch gegen im Heimspiel jetzt gegen Mainz wieder der beste Zweikämpfer war bei den Hamburgern und auch die meisten Ballbesitzphasen hatte. Also er ist quasi der Vorarbeiter auch so, was den Spielaufbau angeht. Und ja. Das ist schon wirklich bemerkenswert für einen 18-Jährigen.
Ja, und eigentlich ja fast zu romantisch, dass ausgerechnet der Bruder des Mannes, den die Kurve bis heute zurückfordert, aufgrund seiner Dopingsperre, die eben aber beim HSV ganz anders bewertet wird, dass ausgerechnet der jetzt geholt wird und nicht einfach nur eine nette Geschichte ist mit einem Namen und im Zweifel dann... ja, keine Ahnung, bei einem Sieg mal das Trikot seines Bruders in die Fankurve hält, sondern eben tatsächlich ein Leistungsträger ist in dem Alter. Es ist schon verrückt, er wird dann wieder gehen. Das ist, ich finde, jetzt nach so kurzer Zeit auch schon klar, dass es da keine Option gibt, dass man den dann tatsächlich auch fest verpflichtet. Mhm. Aber also beeindruckend, was der mitbringt. Die Vucevic, die bringen ein gewisses athletisches Sportpotenzial mit.
Ja.
Etwas, was in der Familie Schlüter bis heute gesucht wird.
Da siehst du aber nicht nach aus, mein Lieber.
Ja, aber du hast mich noch nicht schnell laufen sehen. Hat nämlich noch niemand.
Gut, aber da sitzen wir im selben Boot auf jeden Fall.
Sympathisch.
Wir wären die richtigen Gegenspieler für Said El-Mala.
Also, ja. So, jetzt ist er langsam. Nein, er hat noch 3 Gänge. Ja, genau. Und ich bin auf Anschlag.
Ja. Soll ich das zweite Bein auch noch benutzen? Oder? ja, genau. Und wer da auch, da muss man sagen, defensive Struktur, das, was das Spiel, den Sieg gegen St. Pauli geprägt hat. Ich meine, dass sie früh 1-0 in Führung gehen. Mangula macht das Ding, auch der hat so ein ähnliches Tor ja schon gemacht für Werder in dieser Saison. Das spielt denen da mit Sicherheit auch in die Karten, weil St. Pauli dann halt einfach das Spiel machen muss, wie hast du das Spiel irgendwie verfolgt?
Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe viel St. Pauli gesehen, da oben in meiner Heimat, aber habe das Spiel jetzt nicht über 90 Minuten gesehen. Ich finde, also ich weiß nicht, wie sie es jetzt gemacht haben, ich habe nur die Highlights gesehen, ich finde, dass St. Pauli spielerisch durchaus Potenzial hat in dieser Saison. Da sind viele Dinge richtig, richtig gut. Zum Beispiel gegen Augsburg war ich im Stadion und habe auch da gedacht, boah, also das war, da haben sie nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber das war eine eingespielte Mannschaft. Da reden wir jetzt nicht über die Automatismen, die man beim FC Bayern sieht, aber trotzdem für mich, hast du noch eine These zu St. Pauli? Sonst komme ich jetzt mit der Konterthese. Ja. St. Pauli, und das sage ich jetzt nach der Niederlage gegen den SV Werder Bremen. St. Pauli für mich spielerisch eine der Top-6 Mannschaften der Liga.
Das ist steil und ich unterschreibe das aber. Das war jetzt auch gegen Werder, finde ich gut. Sie haben halt einfach ein bisschen schwierig, weil Werder das auch wirklich sehr gut verteidigt, so den letzten Pass. Und Martijn Kask ist halt einfach irgendwie ein bisschen lost gewesen, zu lange. Und deswegen hat Werder das Spiel, finde ich, schon verdient gewonnen am Ende. Einfach, weil die auch so, also Horst Steffen hat schon echt so diese Umschaltbewegungen, die bei Elversberg in der vergangenen Saison auch immer zu sehen waren. Eine Mannschaft, die sehr durch Ballbesitz natürlich auch bestochen hat, aber diese Tempoverschärfung, das hat jetzt bei Werder auch schon echt gut funktioniert. Und deswegen war Werder meiner Meinung nach am Ende der verdiente Sieger. Aber St. Pauli war jetzt wirklich nicht schlecht. Und ich habe noch kein Spiel gesehen in dieser Saison von St. Pauli, wo ich sage, oh, das war jetzt gar nichts.
Nee, also ich wirklich auch nicht. Unter anderem ja gegen Dortmund zu Hause unentschieden gespielt. Also da war schon viel Gutes dabei. Gegen Leverkusen war ich jetzt zum Beispiel auch am Millern-Tor. Das musst du auch nicht verlieren. Ja.
Aber Victor Boniface wird in dieser Saison keine 5 Tore schießen, oder?
Also er wird mehr komische Tweets absetzen als Tore schießen, würde ich sagen. Aber das sind halt auch eine Menge.
Ja, das stimmt.
Ich finde den ja von den Anlagen her überragend. Ich fand den bei Leverkusen auch schon überragend. Irgendwas muss da in ihm um ihn herum sein, was Probleme innerhalb eines Mannschaftsgefüges herstellt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann hat er natürlich auch Verletzungsprobleme gehabt. Das ist, glaube ich, dann bei ihm tatsächlich auch leider so ein bisschen über die Statur, dieses Gewicht, was er mitbringt. Man ist ja verwundert, wenn man ihn auf dem Platz sieht, und das meine ich jetzt wirklich positiv, wie wendig er trotz alledem ist, wie geschmeidig er trotz dieses Körpers ist, den er da mitbringt. Aber seine Knie melden sich natürlich trotzdem dann regelmäßig zu Wort und sagen, das passt hier nicht so ganz gut zusammen, so wie du dir das vorgestellt hast. Plus eben, da ist offensichtlich was in ihm, was nicht komplett mannschaftstauglich ist. Und das in Kombination finde ich schwierig. Ich kann den Move aber trotzdem verstehen.
Ja, total. Also,
ja.
Ich habe auch gar nichts gegen die Verpflichtung.
Der kann dir, also ja, es kann das passieren, was du gesagt hast, dass er keine 5 Saisontore macht, aber der kann dir auch 15 machen.
Ja, aber dafür braucht er mehr Chancen. Und ich weiß nicht, ob er genügend Chancen bekommt. Der war ja auch immer so ein Hochfrequenz-Shooter da bei Leverkusen. Also der braucht immer relativ viele Abschlüsse, um auf seine Zahl zu kommen. Und da weiß ich nicht, ob der die bei Werder dann tatsächlich bekommt im Laufe der Saison.
Also, das stimmt natürlich, ja.
Wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, vielleicht kommen sie dahin, kann sein. Aber noch sehe ich das. Also am Ende, in dem Spiel jetzt gegen St. Pauli, hat er am Ende eine Riesenchance. Da läuft er alleine auf den Keeper zu, kann 5 Minuten überlegen, wo er den jetzt hinschiebt, den Ball, und haut den dann am Ende rechts über den Winkel drüber. So, ne?
Klassiker. Zu viel Zeit. Ne?
Eine These habe ich noch. Und ehrlicherweise bin ich mir nicht ganz sicher. Ich schwanke. Da musst du mir jetzt helfen.
Okay.
Welche These nehmen wir? Die eine ist, Borussia Mönchengladbach ist auf dem Weg von Schalke 04. Und die andere ist, wenn Polanski Trainer bleibt, kriegt Gladbach die Kurve. Ich weiß nicht. Ich habe heute in dem Spiel gegen Freiburg irgendwie beides gesehen.
Also ich habe das, weil ich ja gesendet habe, auch nur mit einem Auge gesehen. Aber das lief ja dann entsprechend als letztes Spiel während der kurzen Pause, die ich dann hatte zwischen der Sportschau und der Show für die dritten Programme. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich jetzt eben nicht also, 90 Minuten gesehen habe. War das jetzt ein Schritt nach vorne im Sinne von, und dann können wir uns ja auch zusammen für eine These-Entscheidung, war es ein Schritt nach vorne im Sinne von, ach gucke mal, die können ihn ja auch strukturiert spielen, die können gegen den Ball arbeiten, die müssen nicht 0-5 zur Pause zurückliegen. Das ist ja schon kurios. Ne?
Total.
Du spielst 4-6 und dann fallen im nächsten Spiel 10 Tore weniger.
Das ist schon
speziell. Oder war da jetzt auch wenig Fußballerisches erkennbar?
Ich finde, es war erstaunlich viel Fußballerisches erkennbar für den Kader, der im Moment zur Verfügung steht. So, das ist ja schon auch sehr improvisiert, und der Plan passte meiner Meinung nach total zum SC Freiburg. Also eigentlich finde ich, hat Eugen Polanski versucht, das so ein bisschen nachzubauen, also mit diesem sehr intensiven Mittelfeld und dann auch dafür gewappnet zu sein, dass Freiburg eher die zweiten Bälle haben will und viel lang spielt und so.
Neuhaus mal wieder dabei.
Auch
ordentliche Partie, ne?
Fand ich super, ja. Also das war wirklich gut, und deswegen ist so meine Grundtendenz eigentlich auch, also die Zweikampfquote ist überragend. Die haben fast 60% Zweikämpfe gegen Freiburg gewonnen, eine der ja dann doch eher zweikampfstarken Mannschaften in der Bundesliga. Mhm. Also spricht natürlich zum einen auch irgendwie dafür, dass Polanski die erreicht, die Spieler, die da auf dem Platz standen. Zum anderen siehst du dann aber auch die Wechsel, die habe ich mir aufgeschrieben. Freiburg wechselt Matanovic, Scherhand, Mansambi und Dingchi ein, und Gladbach, Jan Urbich, der zum ersten Mal in der Bundesliga spielt, Oskar Fraulo, der zum letzten Mal vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren gespielt, und Grant Leonranos, der eigentlich verliehen werden sollte. Klar, Machino kommt auch, Stöger sitzt auf der Bank, das ist auch so, aber ich finde, das zeigt eigentlich so das Dilemma von Gladbach.
Ja.
Der Kader ist irgendwie strange und der Trainer ist aber vielleicht der Richtige.
Ist der Kader strange, weil da gerade im Moment vor allen Dingen in der Offensive zu viele verletzt sind, oder ist der Kader strange, weil falsch eingekauft wurde in den letzten Jahren?
Ich bin bei beidem, weil meiner Meinung nach der wichtigste Spieler, Tim Kleindienst, da war klar, der fällt aus bis November, und Machino als Kleindienstersatz zu holen, ist für mich nicht schlüssig.
Mhm.
Als Ergänzungsspieler, also jemand, der mit ihm spielt sofort, unter Bakovic, ja gut, er hat jetzt schon 2-mal getroffen, aber es gibt halt auch keinen anderen, der diese Rolle spielen kann.
Ja.
Und das ist für mich schon auch ein Einkaufsfehler.
Ja, ich finde auch weiterhin die Defensive, ich meine, ja, jetzt haben sie hinten die Null gehalten. Ich finde aber die Defensive auch nicht ausreichend für höhere Ambitionen, sag ich dir ganz ehrlich, als Kampf um den Klassenerhalt.
Okay.
Und da hat sich ja auch nicht viel getan. Also für mich ist es auch eine Mischung. Und was Eugen Polanski angeht, also er hat jetzt sehr offensichtlich auch bestätigt, den Ton habe ich in der Sportschau noch gehört, dass man ihm versichert habe, es geht nach der Länderspielpause weiter.
Für ihn weiter?
Ja.
Okay. Ja, gut.
Bei der U19. Nein, tatsächlich offensichtlich an der Seitenlinie der Profis. Ja.
Ja. Ja gut, was machen wir jetzt? Ist dann Gladbach trotzdem auf dem Weg, das neue Schalke zu werden? Oder werden sie es dann, das neue Schalke mit Eugen Polanski? Oder?
Ich wollte gerade das, ja.
Nee. Kriegen die Kurve?
Ich glaube,
also ich bin nach dem Spiel heute auch bei die kriegen die Kurve.
Ich glaub,
okay,
ich glaub,
also These 6, liebe Leute, ist, Eugen Polanski bleibt Trainer und dadurch kriegt Gladbach noch die Kurve. Und das ist vielleicht sogar das größte Hot-Take, was wir heute am Start haben.
Also bleibt Trainer und sie kriegen die Kurve. Aber wir reden natürlich über diese These dann auch nochmal bei der nächsten Folge Bundesliga-Update.
Ja.
Wir haben nicht gesagt, nächste, wie lange er Trainer bleibt.
Hast du recht. Mal gucken, ob wir bei der nächsten Länderspielpause dieselbe Diskussion führen.
Ja.
Okay, damit haben wir dann eigentlich all die Thesen rund um die Bundesliga erledigt. Aber wir gucken ja immer auch mit einem Auge auf die zweite Liga. Und da hat Schalke Bielefeld geschlagen, so wie Schalke dieser Saison halt Gegner schlägt. Nicht schön, aber am Ende irgendwie effektiv. Elversberg Tabellenführer, 4-0 in Magdeburg gewonnen und Darmstadt jetzt neuer Dritter, weil die dann in Kiel Punkte gelassen haben, nur 1-1 gespielt. Dahinter nur 2 Punkte bis Platz 7 und dann kommt die erste größere Lücke in der zweiten Liga, weil dann die Hertha erst auf dem 8. Platz kommt, aber jetzt auch zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat.
Mhm.
Und ich habe jetzt keine These zur zweiten Liga, aber du musst mir natürlich schon noch sagen, wer sind denn am Ende die 3 Teams, die aufsteigen?
Das sind Hannover 96, haben wir heute den Sprung an die Tabellenspitze verpasst,
ja.
aber sind für mich trotzdem eine Mannschaft, die da ganz nach oben gehört. Schalke in der Relegation und die Hertha kommt noch ran.
Ja?
Ja.
Ich sehe es genau umgedreht.
Schalke, sie steigen alle ab.
Genau. Ja, und Preußen macht es auf jeden Fall. Preußen hat in dieser Saison auch gut gespielt. Jetzt gegen die Hertha war nichts zu holen. Ich bin auch der Meinung, die Hertha kommt jetzt.
Und du glaubst aber, dass Schalke glatt durchgeht? Oder wie?
Also wenn du solche Spiele gewinnst mit dem Spielstil, und das ist so unfassbar stabil.
Alle arbeiten wahnsinnig intensiv auch gegen den Ball.
Ja,
also,
und das sieht natürlich total bescheuert aus. Also ich habe aber das Spiel gegen Bochum auch im Stadion übertragen als Reporter und habe gedacht, alter Schwede, die erste, so eine Halbzeit könnt ihr mir doch nicht antun, Leute. Das ist als Radioreporter dann extrem bitter.
Und
aber
jetzt ist er wieder bei den anderen und jetzt ist er wieder bei den anderen.
Ja,
kenne ich auch noch.
Ja. So. Und trotzdem ist es natürlich am Ende, dass mit solchem Fußball steigst du dann am Ende in der zweiten Liga auf.
Ja.
Deswegen bin ich der Meinung, Schalke wird es packen dieses Jahr. Und letztes Jahr habe ich das dann in der Rückrunde auch erzählt und da bin ich richtig auf die Fresse geflogen. Naja, mal sehen, was draus wird.
Ja, aber ich kann's mir schon grundsätzlich auch vorstellen. Ja.
Mein lieber Alex, schön, dass du da warst. Das war das Zwischenfazit nach dem 6. Spieltag. Wir wissen alle, 6 Cells. Und deswegen haben wir 6 Thesen zum 6. Spieltag gemacht. Ich hoffe, wann ist die nächste Länderspielpause? Am 10. Spieltag oder so? Für 10 Thesen haben wir wahrscheinlich nicht genug Zeit, aber es wäre schön, wenn du dann auch wiederkehrst.
Ja, total gerne. Also die Vereine sitzen ja wahrscheinlich jetzt auch gerade zusammen und machen, ich weiß nicht, ob die auch mit Thesen arbeiten, aber vielleicht setzt sich das ja durch.
Bei einigen habe ich den Eindruck, die arbeiten eher mit Thesen als mit irgendwelchen fundierten Dingen.
Ja, meinst du, in Mönchengladbach werden so 50 Thesen an die Wand genagelt.
Ja, das gucken,
was hält. Und wir schauen, was, wenn es hier wieder weitergeht nach der Länderspielpause, was da noch hält.
Also bisher wirkte das so. Mal sehen, wie sich das jetzt ändert. Alex, schön, dass du da warst. Jetzt geht's in die Länderspielpause. Bist du im Einsatz in der Länderspielpause? Bei uns?
Ich kümmere mich um Handball. Freue mich sehr drauf.
Ja.
Hölle Nord ist mein Arbeitszuhause am Samstag. Flensburg gegen Kiel. Ja, ist sogar Erster gegen Zweiter in der Tabelle. Wenn ich das immer noch richtig auf dem Schirm habe, Kiel hat heute unentschieden gespielt, war schon spektakulär. Und jetzt dann der All-Time-Klassiker da oben. Freue ich mich sehr drauf.
Ja. Also Handball-Bundesliga am Samstag live im Ersten mit Alex Schlüter.
15:30 Uhr. Also das ist wirklich der Ersatz für die Fußball-Bundesliga.
Besser geht nicht.
Ja.
Und die Länderspiele hört ihr natürlich auch bei uns in kompletter Länge in der Sportschau-App und auf sportschau.de. Und das nächste Bundesliga-Update gibt es dann nach der Länderspielpause wieder. Schön, dass ihr alle dabei wart. Atmet alle durch.
Macht's gut. Ja, immer. Tschüssi.